Wir schauen wieder mal zum Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg, was es an interessanten Neuen gibt. Und hierzu begrüße ich Dr. Norbert Junges vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Herr Höhner.
Eine Schlagzeile fällt sofort auf: Auswirkung eines stellaren Eindringlings auf unser Sonnensystem. Computermodelle für einen Vorbeiflug zeigen verblüffende Ähnlichkeit mit der Struktur des äußeren Sonnensystems. So die Pressenotiz vom 9. August 2018. Was könnte man unseren Hörern darüber erzählen? Also ich kannte eigentlich, dass unser Sonnensystem, so war es in der Schule, bis zum Pluto reichte und dann war normalerweise eigentlich die Welt zu Ende. Heute wissen wir, dass es einen Kuipergürtel, die Oortsche Wolke gibt und dass man noch den Pluto nicht mehr als letzten Planeten hat, sondern dass es ein Zwergplanet ist. Er wurde degradiert, weil es eben draußen noch weitere Transneptune gibt.
Ja, nicht nur das. Es ist ja ursprünglich mal historisch gekommen. Man hat nach der Entdeckung von Neptun Mitte vorletzten Jahrhunderts und der Entdeckung von Pluto um die 1930 so rum, ja, Pluto zunächst mal als was ganz anderes angesehen. Man kannte ja da nur eine Helligkeit und kurz nach der Entdeckung glaubte man ernsthaft von Pluto, der ist wesentlich größer als die Erde. Irgendwo zwischen Erde und Neptun in der Größenordnung. Und dann mit zunehmend detaillierteren Messungen, die zum Teil gar nicht mal so lange her sind, stellte sich dann raus, dass Pluto eigentlich doch ein bisschen mickriger ist. Der ist deutlich kleiner als der Mond. Und dann kamen eben zweierlei dazu. Zum einen natürlich diese Größe an sich und zum anderen, dass da draußen jenseits von Neptun das Ganze sich auch mit immer besserer Technik mehr und mehr gefüllt hat. Man hat mehr und mehr dieser kleinen Objekte, von denen die größten jetzt inzwischen als Zwergplaneten benannt werden, man hat ja dann eine neue Gattung eingeführt, entdeckt. Und damit kam es dann eben zu diesem Beschluss vor jetzt 12 Jahren, dass man Pluto zukünftig Zwergplanet nennt, mit einigen anderen wie Ceres, zwischen Mars und Jupiter, wie Sedna, Quaoa und vor allem Eris, einem Objekt, das da vielleicht ein bisschen einen Ausschlag gegeben hat, weil es annähernd so groß ist wie Pluto und wahrscheinlich sogar mehr Masse hat. Ja, und dann unser äußeres Sonnensystem, das ist auch durchaus ungewöhnlich, denn hinter Neptun fängt es an, ziemlich schräg zu werden. Also die großen Planeten bewegen sich alle so ziemlich auf einer Bahn. Von Pluto wusste man, der weicht schon ab, der ist dagegen relativ stark geneigt. Aber wenn man jetzt diese neuen Zwergplaneten nimmt, dann merkt man, die Bahnen, die sind extrem elliptisch. Sedna geht zum Beispiel im fernsten Punkt ihrer Bahn 10-mal so weit raus wie im nächsten. Und dazu noch sehr stark geneigt gegen die Ebene des Sonnensystems, die sogenannte Ekliptik. Und das konnte man sich lange Zeit eben auch nur schwer erklären. Und dazu haben unsere Kollegen, also Susanne Falzner und ihre Mitarbeiter, jetzt eine neue und auch sehr plausibel erscheinende Theorie aufgrund von Computermodellrechnungen erstellt. Und diese Theorie, die besagt, dass in der Frühphase unseres Sonnensystems, als sich die Planeten eben auch erst zu bilden begannen, aus dieser zirkumsolaren Staubwolke, dass da eben zwischen der Sonne und einem anderen Stern eine nahe Begegnung stattgefunden hat. Dass der auf seiner Bahn so nah an das frühe Sonnensystem rankam, auf, ja, die Zahl ist rund dreifacher Neptunabstand in den Modellen und dadurch eben diese ganze Struktur, die wir heute kennen, in unserem Planetensystem mit der einheitlichen Bahn weiter innen, mit den schrägen und sehr elliptischen Bahnen der kleinen Körper weiter außen, dass das eben dadurch mutmaßlich hervorgerufen wurde. Und es ist eine sehr schöne Theorie, die einiges an Eigenschaften des äußeren Sonnensystems gut zu erklären weiß.
Könnte dieser mutmaßliche Stern auch verantwortlich sein, dass zum Beispiel Kometen von weit draußen nach innen unseres Planetensystems katapultiert werden oder sind dafür andere Objekte verantwortlich?
Es ist ja so, dass eine Reihe von Kometen immer wieder als Besucher kommt, dass die auf Parabelbahnen, hyperbolischen Bahnen ins innere Sonnensystem vordringen. Andererseits gibt es ja auch wieder Kometen wie der berühmteste seiner Zunft, der Hellische Komet, die auf einer relativ inneren elliptischen Bahn sich bewegen. Dafür kommt er eben auch alle 76 Jahre in Sonnennähe. Aber dass es so gelegentliche Besucher gibt aus der äußeren Kometenwolke, aus der Oortschen Wolke, das mag auch auf diese dynamischen Vorgänge in der Frühzeit des Sonnensystems zurückzuführen sein. Ja.
Gibt es schon eine Erklärung, wo dieses Objekt herkommt? Dieses Objekt, sage ich jetzt, aber hier handelt es sich offenbar um einen Stern.
Es handelt sich um einen Stern und die Erklärung heißt nicht, wo es herkommt. Natürlich, genauso wie die Sonne, ist es auch ein Stern unserer Milchstraße. Aber der Unterschied ist halt, dass in unserer heutigen Zeit, im derzeitigen Entwicklungsstand der Sonnenumgebung, so ein Ereignis extrem selten und extrem unwahrscheinlich sein dürfte, dass also, wenn man sich die Nachbarn der Sonne betrachtet, die Wahrscheinlichkeit eines solchen Vorgangs sehr, sehr gering erscheint. Aber wenn wir auf die Historie jetzt zurückgehen, wie ist überhaupt die Sonne als Stern entstanden? Die Sterne entwickeln sich ja nicht einzeln, sondern entwickeln sich in Gruppen, in Haufen. Und aus einer interstellaren Wolke mögen damals in der Frühzeit, also 4,5 Milliarden Jahre ungefähr ist ja das Alter unseres Sonnensystems, nicht nur ein, sondern durchaus mehrere Sterne entstanden sein in relativ dichter Umgebung. Und da ist es eben von den Bahnen her auch durchaus denkbar, dass genau zu dieser Zeit, in der Frühphase des Sonnensystems, Begegnungen dieser Art statistisch viel häufiger waren, als sie heute noch sein mögen.
Wer war denn bei dieser Berechnung, das sind ja nun Computersimulationen, die aber auf bestimmten Daten beruhen, wer waren daran beteiligt?
Also insgesamt hat die Veröffentlichung 4 Autoren. Die Leiterin des Forschungsprojekts ist Susanne Falzner, die bei uns im Institut sich eben mit Stern- und Planetenentstehung in sehr, sehr umfangreichen, massereichen, jungen Sternhaufen. Das ist ja genau das Thema. Das heißt, es geht genau in ihre Richtung zurück, sich beschäftigt hat. Es sind Frau Falzner und ihre Mitarbeiter und dazu kommen noch ein Kollege von dem irischen Observatorium, Petro Lacerda. Und sagen wir, sie hat auch im Rahmen dieser Pressemeldung dann gesagt, man untersucht sowas für andere Sternhaufen, wie entsteht das und merkt, dass genau sowas, also eine nahe Begegnung, eine direkte Auswirkung dieser Entstehung von Sternhaufen, von Modellrechnungen, wie geht das für sich, hier in situ in unserem Sonnensystem zu beobachten ist.
Herr Dr. Junkes, es gibt eine ganze Reihe von weiteren Pressemitteilungen, da komme ich zum Schluss nochmal drauf. Aber ganz kurz nochmal Aluminiumfluorid, die erste Entdeckung eines radioaktiven Moleküls im Weltraum. Ich hatte eigentlich angenommen, dass man schon vorher radioaktive Moleküle festgestellt hat. Was ist hier jetzt das Besondere?
Nee, man hat bisher oder vorher keine radioaktiven Moleküle im Weltraum gefunden. Allerdings muss man schon sagen, es ist nicht die erste Entdeckung von Radioaktivität oder von radioaktiven Stoffen, denn radioaktive Elemente, die kannte man schon länger aus den Atmosphären von Sternen und aus der Atmosphäre der Sonne. Und da wären vielleicht vor allem 2 Elemente anzusprechen im Periodensystem der Elemente, die es gar nicht mit stabilen Isotopen gibt, die also nur in radioaktiver Form vorkommen. Und das Technetium zum Beispiel wurde auch als erstes gar nicht mal auf der Erde, sondern im Weltraum gefunden. Das zweite Element, ich weiß nicht, ob ich jetzt genau die Ordnungszahlen hinkriege. Ich glaube, Technetium hat die Ordnungszahl 43 und dann gibt es noch Promethium, Ordnungszahl 61. Und das sind 2 Elemente, die man nur in radioaktiver Form kennt. Aber hier dieses neu entdeckte Molekül ALF, bestehend also aus einem Atom Aluminium und einem Atom Fluor, das ist das erste radioaktive Molekül im Weltraum, weil nämlich dieses Aluminiumisotop, Aluminium-26, eben nicht stabil ist, sondern radioaktiv mit langer Halbwertsdauer natürlich.
Und das ist das Ergebnis eines Überrests von einer Sternexplosion, die 300 Jahre zurückliegt.
Tatsächlich sogar eine Sternkollision. Es ist nicht eine klassische Nova oder gar Supernova, sondern ein besonderes Objekt, das historisch auch als Nova Vulpeculae, und zwar aus dem Jahr 1670 bezeichnet worden ist. Und da haben die Untersuchungen unseres Forschungsteams, geleitet von Tomasz Kaminski, der jetzt in USA forscht, am Harvard-Smithsonian Center für Astrophysik, die haben ergeben, dass die wahrscheinlichste Möglichkeit, das zu beschreiben, eben in der Kollision zweier Sterne liegt. Und da hat man eben auch eine Menge, sagen wir mal, spektroskopischer Untersuchungen auf Moleküle hin durchgeführt. Und es ist natürlich was Besonderes, jetzt so ein Molekül zu finden mit einem radioaktiven Isotop und das eindeutig identifizieren zu können.
Konnte das denn in Europa beobachtet werden in der Zeit 1670 bis 72? Liegen da Aufzeichnungen vor?
Ja, natürlich. Da liegen Aufzeichnungen vor und es waren die Experten der damaligen Zeit, Hevelius als einer der Beobachter auch, die diesen Helligkeitsausbruch, also das Aufleuchten eines quasi neuen Sterns am Himmel, dann verfolgt haben. Und darauf zurückgehend hat das Objekt eben erst in den letzten Jahren wieder an Interesse gewonnen, als man durch radioastronomische Beobachtungen eben eine sehr interessante Molekülzusammensetzung an dem Ganzen feststellen konnte, die jetzt eben, das ist die aktuelle Veröffentlichung, darin gipfelt, dass man tatsächlich sogar ein radioaktives Molekül anhand seiner Spektralcharakteristik, anhand seiner Spektrallinien identifizieren kann.
Und das hat aber auch für die astronomischen Beobachtungsgeräte, wie eben ALMA, mit dem ist das ja entdeckt worden, auch Auswirkungen, nämlich dass der Nachweis gelungen ist, dass es mit dieser Technik möglich ist.
Das aktuelle Molekül ist mit ALMA einerseits, aber auch mit dem französischen NOIMA-Teleskop. Das ist in Frankreich, in der Nähe von Grenoble angesiedelt und es ist ein deutsch-französisch-spanisches Institut, das IRAM, für Radioastronomie bei Millimeterwellenlängen. Und beide Observatorien, NOIMA in Frankreich und ALMA in Chile, haben die Spektren beobachtet und daraus war es möglich, das radioaktive Molekül zu identifizieren.
Herr Junges, wer sich das Ganze noch mal genauer verinnerlichen möchte, da gibt es ja die Texte und die ausführlichen Beschreibungen dazu. Wo muss man da sich einklicken?
Ja, Sie finden es über unsere Homepage recht schnell unter Aktuell und Forschung. Und die Homepage kriegen Sie über unseren Institutnamen MPIFR, Abkürzung für Max-Planck-Institut für Radioastronomie.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Norbert Junges vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie.
Gerne. Auf Wiederhören.